Servus Leute, liebe Grüße aus der Bundesrepublik, besser gesagt von einer gut ausgebauten Autobahn der Bundesrepublik. Erneut spreche ich nicht alleine, sondern im Dialog mit Philipp Römer, Chefredakteur des Heimatkuriers, über die aktuellen Entwicklungen der AfD in Deutschland. Philipp, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig in dieser Situation.
Das stimmt. Wir sitzen nämlich bei einem Auto und fahren gerade über, wie gesagt, gut ausgebaute deutsche Autobahnen in einem Land. Ja? Und man spürt die Veränderung. Der Himmel ist ein bisschen blauer als sonst. Ein AfD-Eis gönnen wir uns heute noch irgendwo, wenn wir jetzt finden. Die AfD liegt im Moment bei 21% bundesweit. In Thüringen auf 34% plus 9. In Mecklenburg-Vorpommern auf 29 plus 4. Und in Brandenburg auf 28 plus 3. In Sachsen auf 32 plus 5. Also viermal Platz 1. Was sagt man dazu?
Sehr beeindruckend. Und ein Ergebnis hast du vergessen. Und zwar in Hessen, sprich im Westen Deutschlands, ist die AfD auch mit einem Plus von 6%, glaube ich, jetzt auf 19. Wenn ich mich nicht irre, wir haben hier keinen Spickzettel. Aber es ist auf jeden Fall auch ein, insbesondere für den Westen, ein sensationelles Ergebnis. Die du jetzt vorgelesen hast, waren ja alle im Osten. Das zeigt, dass dieser Aufwärtstrend kein rein regionales, lokales Phänomen ist, sondern sich durchaus auch auf den Westen sozusagen überträgt. Und auch hier die AfD vom allgemeinen Vorwärtstrend und der Konvergenz der Krisen, wie Benedikt Kaiser es nennt, profitieren kann.
Übrigens, das Buch Benedikt Kaiser ist käuflich zu erwerben. Ich mache ein bisschen Werbung für ihn. Du hast völlig recht. Ich bin es schon so verwöhnt. Ich werte nur mal da, wo die AfD auf Platz 1 ist. Aber na klar, ich sehe es auch gerade in Hessen. 17,4% Wahltrend vom 1.7.
Wie viel?
17,4. Okay. Ja, aber das ist ein alter Wahltrend, ich schau mal weiter. Und ja, auch in NRW hat man ja die 15% erreicht, was für NRW unglaublich gut ist, nach den Clankriegen. Also insgesamt steigt die AfD. Die Frage ist mal, was mich interessieren würde, wie du das einschätzt. Wo glaubst du, ist die Grenze? Ist da überhaupt eine Grenze nach oben? Wo wird die AfD Ende September sein?
Ja, Ellen Kositzer hat ja gesagt im letzten Schnellroder-Podcast, gefühlt wählt im Osten fast 100% die AfD. Man muss ja auch immer sagen, in Umfragen gibt es natürlich auch ein Phänomen, dass nicht alle Leute sich telefonisch oder persönlich, wie auch immer diese Umfragen durchgeführt werden, sich zur AfD bekennen wollen.
Weil die Unterdeklaration.
Natürlich, so ist es. Auf der anderen Seite wird das mittlerweile natürlich auch mit eingerechnet. Aber so insgesamt, glaube ich, ohne jetzt sozusagen übereuphorisch werden zu wollen, ist natürlich bundesweit, glaube ich, schon ein Potenzial von mindestens 30% möglich und im Osten dann natürlich entsprechend mehr. Ich will mich hier aber nicht auf irgendwelche Zahlen festlegen, dazu bin ich noch zu wenig in diesem Umfrage-Statistik-Thema drinnen. Ich glaube, worum es geht, ist, dass die Positionen der AfD deutlich mehrheitsfähig sind. Wir blicken nach Frankreich, 75% der Franzosen können sich oder sprechen sich nach den Grabwahlen dafür aus, Doppelstaatsbürgern die französische Staatsbürgerschaft zu entziehen. Auch René Springer hat kürzlich in einem Interview in einem sehr lesenswerten mit dem Heimatkurier gesagt, es muss auch das Tabu gebrochen werden und man muss notfalls auch Staatsbürgerschaften entziehen können, besonders bei den illegalen Einbürgerungen seit 2015. Das zeigt ja, dass man drei Viertel der Bevölkerung in einem Land wie Frankreich, ja, dass er noch einmal wesentlich fortgeschrittener ist, diesem ganzen Stadium, Prozess der Überfremdung, sich nach wie vor drei Viertel der Bevölkerung dafür aussprechen, derartige Maßnahmen zu ergreifen, dass hier noch sehr, sehr viel möglich ist in der Bundesrepublik.
Das stimmt völlig. Insofern war es auch wichtig, dass das auch metapolitisch auf Twitter vorangetrieben wurde, in Artikeln am Heimatkurier, insbesondere in Podcasts, auch von meiner Wenigkeit, in diesem Schock, diesem formativen Ereignis, die heilige Kuh zu schlachten, nämlich eben die auch der Staatsbürgerschaft. Selbstverständlich, ich sage es nochmal klar, wir wollen in keinster Weise ein Recht zweierlei Maßen Bürger zweiter Klasse einführen, aber Plünderer, Clankrieger, Leute, die vor laufender Kamera sagen, ich hasse Frankreich, die französische Flagge verbrennen, mit den Füßen drauf treten, sollen die bitte alle Rechte des Staatsbürgers anerkennen? Muss ein Franzose sagen, ja, das sind Leute, Franzosen genau wie ich, völlig absurd. Und das sind Umfragewerte meiner Meinung nach, die auch zeigen, Remigrationsmaßnahmen sind möglich. Um die geht es aber jetzt nicht in diesem Gespräch. Entscheidend ist die Frage, wie die AfD damit umgehen kann. Insbesondere mit den ersten eroberten Positionen politischer Macht. Und da haben wir zwei. einmal einen Landrat, einmal einen Bürgermeister. Würde mich interessieren, welche siehst du eigentlich wichtiger und besser, Bürgermeister oder Landrat?
Ja, ich glaube, symbolisch wirkmächtiger war der Landrat. Das war erstens mal die erste exekutive Position. Sie ist nochmal eine Ebene höher angesiedelt als der Bürgermeister. Was, glaube ich, insgesamt sehr gut war, dieser Doppelschlag. Ja? Wir sind Landrat, eine Woche später, wir sind Bürgermeister. Und ich glaube, das zusammengenommen war einfach
echt
sehr, sehr wirkmächtig.
Echt ein Tiefschlag.
Man hat schon gemerkt, wie das Establishment ächzt und in den Reaktionen auf den ersten Bürgermeister schon wesentlich verhaltener und schwächer agiert. Da gibt es eigentlich keinen Demokratiecheck. Und da hat man quasi schon die ganze Munition, die agitatorische, verschossen beim ersten AfD-Landrat. Und das zeigt, wie schnell auch eine Normalisierung vonstatten gehen kann und wie schwach auch die Propagandamaschine des Systems irgendwann wird, wenn der Erfolg einfach zu stark ist.
Vor allem, wie unstrategisch sie vorgegangen sind. Ja? Es muss doch klar gewesen sein, dass doch auf einen Landrat auch ein paar Bürgermeister folgen werden. Aber nach dem Landrat trennte der NSDAP und alle haben sich überboten, ja, in völlig antidemokratischen, volksfeindlichen Aussagen, Hassausbrüchen gegen das Volk, Aufrufen zur Militanz, Unverhohlenen, ja, zum Terror sogar. Und dann das Nächste und dann sind sie schon selber langweilig geworden, wie du gesagt hast. Und irgendwie bleibt dann keine verbale Eskalation mehr und am Ende, man kennt ja diese 5 Stadien des Trauers, ja, des Wut, Leugnung und am Ende akzeptiert man das Ganze. Und das Interessante war ich auch beim Versuch dann in Ragun, ein witziger Stadtname, oder Bürgermeister. Ja, Ragun, yes, das klingt sehr schön. Witzig finde ich, wenn dann so, es war auch internationale Medien, wenn die Franzosen das aussprechen. Ja, Ragun, yes, ja, also sehr lustig. Der Bürgermeister dort, ist man reingegangen, der hat versucht, eine Front der Aufrechten gegen ihn zu bilden. Ich glaube, diesmal hat nicht mal mehr feine Sahne Fischfilet ein Konzert angekündigt. Und sein Konkurrent, der CDU-Konkurrent, der verloren hat, hat er gemeint, ja, er kennt ihn, sie waren früher immer in der gleichen Mannschaft. Er grüßt ihn, hat kein Problem mit ihm.
Völlig normal.
Ja, und was auch prophezeit wurde, auf vielen Blogs, es beginnt am Land, es beginnt im Kleinen, die Tabus werden gebrochen, das pflanzt sich bis an die Spitze fort. Das
ist auch etwas, was Benedikt Kaiser betont und wo ich ihm absolut recht gebe, die kommunale Verankerung ist sehr, sehr wichtig. Es gab auch irgendwo einen Tweet, ich kann mich jetzt nicht an die genaue Zahl erinnern, wie viele Bürgerabende Björn Höcke in Thüringen schon absolviert hat, sodass quasi statistisch gesehen er fast schon mal jedem Thüringer die Hand geschüttelt hat. Ja, und sein Phänomen, das kennt man aus Kärnten, aus den heiligen Zeiten, goldenen Zeiten von Jörg Haider. Kein Bieranstich, kein Feuerwehrfest, kein Maibaum aufstellen, ohne dass Jörg Haider kurz aus dem Auto hüpft, jedem die Hand schüttelt, ein Bier trinkt und wieder weiterfährt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, entscheidend. Das spricht auch für den Erfolg der AfD in Ostdeutschland, die dieses Konzept der kommunalen, regionalen Verankerung, der Bodenständigkeit, bei gleichzeitiger weltanschaulicher Gefestigtheit, beim geschickten Umgang mit den gegnerischen Medien auch erfolgreich war.
Völlig richtig. Wird ein wenig eine Kaiser-Werbeshow, aber Kaiser analysiert einfach extrem gut. Man muss auch sagen, in den Analysen hat auch das Kaiserlager recht behalten. Ja, es gab da immer ein anderes analytisches Lager, das meinte, der Ostweg ist falsch. Ja, und wenn es darum geht, genau um diese Ost-AfD, ja, der Erfolg gibt es schlicht recht. Punkt. Ich glaube, auch ein Handschlag mit Höcke zum Beispiel wirkt einfach auf regionaler Ebene mehr als 20 Spiegelcover. Die entscheidende Frage ist nur die Euphorie wird irgendwann aufhören. Es wird irgendwann eine Stagnation eintreten, auch ein Einbruch. Das ist einfach eine Achterbahnfahrt, Umfragewerte sind nichts Konstantes, sondern Absichtserklärungen, die rasch schwanken können. Die Frage ist, was macht man jetzt mit diesem Bürgermeister? Was macht man mit diesem Landrat? Vor allem droht nicht ein bisschen auch die Gefahr, das ist meine Sorge, dass auf die Euphorie, wenn dann der Trott des Alltags die Mühen der Ebenen einsetzen, auch eine Enttäuschung kommt. Und der Wähler, das wissen wir in Österreich, der populistische Protestwähler, der ist nicht sehr treu und er ist auch nicht sehr geduldig. Und wenn die Partei, man sieht das bei der FPÖ, dann nicht liefert, fällt sie schon einmal von 25-26% auf 15-16%.
Ja, also ich glaube nicht, dass die Leute sich jetzt erwarten, dass der Bürgermeister oder der Landrat jeweils die Kehrtwende vollziehen. Und ich traue auch den Akteuren, gerade in der AfD Thüringen, aber auch anderswo zu, dass sie diese Positionen strategisch geschickt nutzen, dass sie hier symbolische Akte setzen, dass sie aber natürlich auch kommunizieren, dass hier nicht alles möglich ist. Ich glaube schon, dass grundsätzlich der AfD-Stammwähler sehr, sehr treu ist, sehr viele Fehler verzeiht Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, auch dass die Partei völlig zerstritten war, gab es immer noch genug, die sie gewählt haben.
10% ist eine Basis, aber es war auch schon mal auf 18% der AfD-Umfragen, jetzt sind noch 10% runter.
Ja, wie gesagt. Aber ich meine, was macht man jetzt konkret? Sesselmann hat es in Sonneberg schon gezeigt, er hat sein Amt angetreten, er hat den Dienstwagen gekündigt, den Chauffeur entlassen, hat ihm gesagt, der Landkreis muss sparen, es schließen Schulen, Ärzte werden händeringend gesucht, er geht als Landrat mit gutem Beispiel voran, er nimmt die Termine jetzt mit seinem Privat-Pkw wahr. Ist eine symbolische Sache, braucht man sich jetzt nichts vormachen, aber natürlich wichtig. Wichtig als Symbol, wichtig, weil es authentisch ist und wichtig, weil es signalisiert, jetzt laufen die Dinge anders. Und genau das ist es. Die Bürger vor Ort müssen den Wind auf, die Energie, die ein Politiker versprüht, spüren. Und natürlich wissen sie auch, dass ihm sozusagen gewisse Fesseln gelegt sind, dass er abhängig ist von den Oberen. Aber wenn er hier weiterhin authentisch bleibt, etwas verkörpert und der AfD einfach ein konkretes Gesicht und eine konkrete Gestalt verleiht in dieser kommunalen Ebene, dann wird das auch funktionieren.
Ich hoffe es. Ich finde auch, wir haben ja vorher schon ein bisschen darüber diskutiert.
Ich glaube, die Fallstricke, entschuldige für die Unterbrechung, liegen eher oben. Was macht der Bundesvorstand? Wie geht man jetzt oben strategisch vor?
Ja.
Lässt man sich jetzt hineintaumeln, vernachlässigt man alles andere, stellt man irrwitzige Ergebnisse in Aussicht, wird man siegestrunken, bietet man sich jetzt der CDU an? Ich glaube, diese oberste Ebene ist jetzt entscheidend, gar nicht so sehr, was jetzt die konkreten Leute da unten machen.
Das stimmt auch, und selbst wenn die komplett versagen würden, wäre der Wirkungsbereich auch zu klein, um wirklich eine große Auswirkung zu haben, da gebe ich dir recht. Wir haben auch vorher darüber gesprochen, ich finde diese symbolische Geste mit dem Dienstwagen auch gut. Warum? Er muss irgendwas tun, als Landrat kann er nicht viel tun. Er muss hier die Direktiven einer antideutschen Landesregierung, einer rot-rot-grünen
Regierung. Ich glaube, es ist auch authentisch, also weil wir jetzt sagen, es ist ein wichtiges Symbol, ich glaube, es ist auch authentisch einfach.
Es ist authentisch, weil jeder am Stammtisch, auf der Würstelbude, der kann das weiterzählen, das kapieren die Leute, das ist KPÖ-Rezept. Ja, das hat übernommen von der KPÖ in Österreich, das wirkt gut. Als Landrat, das kann er überhaupt machen. Ja. Er kann zum Teil behindert einwirken, mit passivem Widerstand zum Beispiel. Er kann zwar nicht entscheiden, wie viele Flüchtlinge kommen, das entscheidet die Landesregierung, aber er kann entscheiden, ob die Sach- oder Geldleistungen kriegen, wo sie untergebracht werden. Ich habe das an Meme gesehen, da sieht man so ein Gesicht von einem Afrikaner, und da freut er sich und da steht, du bekommst Asyl und siehst das Gesicht traurig in Sonnenberg. Ja. Das ist ein bisschen das Meme, was verkörpert, was er theoretisch schon machen kann, er kann Sonnenberg unattraktiv machen. Ja. Und er kann die ganze Zeit mit Widerstand, mit Händen und Füßen sich wehren dagegen, das öffentlich machen und Bürgern sagen, ich bin euer Landrat, ich will das nicht, ich muss es machen, ich tue alles, was ich kann. Und ich finde, er muss das so lange machen.
Er kann damit alle anderen Landräte von der SPD und der CDU deklassieren, bloßstellen, entlarven, die sich immer darauf hinausreden, sie können ja nichts tun.
Richtig, das kann er. Das kann er, ich hoffe, er hört auch zu. Aber was ich ihm auch sagen möchte, wenn er zuhören sollte, ist, ich gehe mal schauen, vielleicht schickt es ihm wer jemand, der ihn kennt. Und im Endeffekt, was wichtig ist, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist der Weg des geringsten Widerstands, gute Sacharbeit leisten, mitarbeiten, mit den Leuten nachher allen essen gehen, trinken, sich gut vertragen, denen zeigen, ich bin ganz normal, sich einleben und einfach mitmachen im System auf eine gewisse Art und Weise. Gibt es einen Drang dazu, weil man will nicht dauernd anecken, man will auch irgendwann dabei sein. Ja? Da ist aber meiner noch die Gefahr der Entzauberung groß. Der andere Weg ist der Weg der Provokation. Ich hatte zum Beispiel durchaus auch Remigration einbringen können. Der Helferich macht jetzt einen Infoabend dazu bald. Passt jetzt nicht unbedingt in die Antrittserklärung, aber es wäre würde einem mobilisierenden Wirkkonzept folgen, weil diese Geschichte mit dem Chauffeur, mit dem Auto hat wenig politischen Inhalt, ist für mich eine Imagefrage, verändert aber nicht den Rahmen des Sagbaren und bringt nicht wirklich eine Thematik voran. Ich glaube, er muss hier einen provokanten Weg gehen, einen konfrontativen Weg, mit dem man sogar in Kauf nimmt, dass man dann rausgestampert wird, weggeklagt wird, mit Demokratiecheck aus dem Amt gejagt. Denn wenn sowas passiert, kommt man noch stärker zurück. Also mein Vorschlag, mein Konzept auch für Regierungsbeteiligungen ist, konfrontativer Kurs, jederzeit Austritt oder Sprengung oder darauf anlegen, rausgeschmissen zu werden, bevor man sich verbiegt und dann noch immer stärker zurückkommen, bis man so stark ist, dass man die eigene Vision durchsetzen kann. Das ist mein Prinzip, was ich Ihnen vorschlagen würde. Ich bin gespannt, ob Sie das machen und durchziehen. Bürgermeister in Rath, da brauchen wir jetzt, glaube ich, drüber reden, er hat dasselbe Konzept. Die Frage ist jetzt eher die 21%, was könnte jetzt schon mit denen geschehen? Das sind 12,7 Millionen Menschen. Was sind das für Menschen?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Ich weiß gar nicht, wann die Wahlen sind, in 2 Jahren, glaube ich.
2025.
Nächstes Jahr sind die EU-Wahlen, die auch sehr wichtig sind, auch rein aus symbolischen Gründen. Und natürlich muss sich die AfD die Frage stellen, was kann man jetzt mit diesen Menschen konkret machen? Wie kann man sie unterstützen? Welche Ressourcen, Netzwerke etc. bieten diese Menschen auch der Partei, auch dem Vorfeld? Und auch das Vorfeld selbst muss sich die Frage stellen, wie können wir diese Leute abholen? Wie können wir diese Leute in die Bewegung holen? Wie können wir diese Leute in die Theoriebildung holen, in die Gegenöffentlichkeit? Das sind Fragen, die sich aus meiner Sicht nicht nur die Partei, sondern auch das gesamte rechte Lager stellen muss. Und du hast das sehr gut, diese Akteure in deinem neuen Buch, für das wir jetzt auch mal Werbung machen können.
Ich habe darauf gehofft, ich wollte selber nicht so
skizziert. Und ich glaube, jeder einzelne Akteur sollte sich die Frage stellen in diesem Geflecht, was kann ich tun, damit diese Menschen abgeholt werden, in Strukturen gebracht werden, organisiert werden, erreicht werden und dann nicht bei der nächsten Umfrage in 1-2 Jahren vielleicht gar nicht mehr vorhanden sind. Oder bei den Wahlen dann konkret. Das ist ein sehr guter Vergleich gebracht, zuerst in einem Gespräch. Umfragewerte sind wie Schecks. Man muss sie erst einlösen, damit sie ihren Wert entfalten.
Exakt, denn aus Sicht der Partei, und die Partei muss so denken, sind das wandelnde Wahlstimmen. Ja? Die sind das Potenzial von diesen Leuten entsprechend des Wahlkalenders, die Landtagswahl, die kommen, die EU-Wahl, und da muss man sie durchhalten bis 25 und quasi wie so die Schäfchen ins Trockene in die Zielgerade bringen. Aber aus unserer Sicht müssen wir uns vorstellen, 12,7 Millionen Menschen, die eine Partei, die nicht in den Talkshows vorkommt, die verfemt ist, die als brauner Bodensatz bezeichnet wird von Verfassungsschutzpräsidenten, eine Partei wählen, die sind geistig aus dem System ausgestiegen, die sind sehr, sehr bereit, die suchen nach Alternativen. Diese Menschen haben eine unfassbare Masse an Kapital. Wie viele Autos, LKWs und Trucks besitzen diese Leute? Was könnte man mit denen machen? Wie viel Grundstück besitzen die? Was für Netzwerke? Was für Firmen haben die? Das ist ein kleiner Staat. 12,7 Millionen Menschen, die mehr als in Österreich leben, die haben ein eigenes Bruttoinlandsprodukt. Wo fließt das hin? Was für ein energetischer Motor ist das? So muss man die betrachten, ein pulsierendes Energiekraftwerk, das im Moment aber zerstreut brach liegt. Und die Frage ist genau, wie du sagst, nicht die Aufgabe der Partei, sondern unsere Aufgabe, wie können wir Angebote schaffen, um die zu mobilisieren und zu aktivieren. Vielleicht fallen uns auch zum Abschluss, ich glaube, wir haben unsere wichtigen Punkte schon durchgebracht, so 2, 3 Ratschläge ein, falls einer dieser 12,7 Millionen zuhört, der sich noch nicht einbringen kann, dessen einziger Beitrag die Wahlstimme ist. Hast du ein paar Vorschläge oder Ideen?
Ich glaube, es gibt da Projekte, die schon sichtbar sind, bei denen man sich auch einbringen kann. Ich glaube, es kommt vor allem darum, was sind das für Menschen? Wenn es junge Menschen sind, ist natürlich die Bewegung vor allem gefragt oder die Jugendorganisationen von Parteien. Auch die JA und die Freiheitliche Jugend in Österreich sind da sehr aufstrebend, verfolgen einen neuen Kurs, auch einen sehr idealistischen Kurs. Da gibt es natürlich jederzeit die Möglichkeit, sich einzubringen. Und je nach Typus, glaube ich, wird es dann halt JA oder eher eine identitäre Aktionsgruppe. Da gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten in der Gegenöffentlichkeit. Ja, jeder, der schreiben kann, der Content produzieren kann, kann sich hier einbringen. Es sind nur ein paar Klicks, um einen eigenen YouTube-Kanal zu erstellen, um sozusagen hier auch auf die öffentliche Meinungsbildung einzuwirken. Aus meiner Sicht sind das erstmal Fragen, wo stehe ich im Leben, in welcher Position kann ich wirken, welche Möglichkeiten habe ich und vor allem, welche Interessen habe ich und welcher Typus bin ich. Ja. Es ist nicht jeder der Typ zum Aktivisten, es ist auch zum Glück nicht jeder der Typ, der sozusagen in der Gegenöffentlichkeit als Influencer aktiv ist. Es gibt genug Organisationen.
Vielleicht eine Spitze gegen Influencer heraus.
Projekte, wo sich im Hintergrund gut einbringen kann. Ich glaube, ein entscheidender Faktor ist die Sichtbarkeit. Vor allem in Zeiten der Zensur, des Deplatformings. Wie kann man sozusagen seine Angebote auch sichtbar machen?
Ja. Das ist ein richtiger Punkt und da glaube ich eine Sache, die wirklich jeder machen kann. Ganz egal, ob alt, jung, reich oder arm, er kann selber zu einem Multiplikator werden. Er kann sich jetzt, falls er es noch nicht gemacht hat, ein Twitter-Konto zulegen. Twitter ist wirklich gerade entfesselt. Und dann dem Heimatkurier folgen, ein paar anderen Konten folgen und einfach jeden Tag gezielt das verbreiten, kommentieren, schauen, welche Hashtags treten gerade mitmachen. Ja. Stolzmonat hat das bereits eine Dynamik erzeugt. Es ist nicht viel, aber stellen wir uns vor, 12,7 Millionen. Posten jeden Tag einen Tweet mit Remigration. Wir würden jeden Tag trenden. Und das ist eine Möglichkeit, eine andere, die ich sehr wichtig finde. Wir kommen gerade von einem sehr schönen Treffen in einer Region in Westdeutschland. Da waren sehr viele Leute dort. Aber es gäbe noch viel mehr Leute in der Stadt und im Einzugsgebiet. und jeder von euch lebt in einem Einzugsgebiet und kann jetzt gleich nach dem Podcast googeln und schauen, wie viel Prozent würden dort AfD wählen. Da gibt es eine Zahl zwischen wahrscheinlich 9 und 20 oder 40, 50 Prozent, je nachdem, wo man ist, vielleicht sogar mehr. Und dann könnt ihr euch ganz einfach ausrechnen mit einem Prozentrechner im Internet.
Da gibt's so
exakt, wollte ich gerade sagen. Prozent vorne, ich verwende es auch. Ich kann überhaupt nicht mit Kopf rechnen. Und dann seht ihr genau,
ohne,
wie viele Menschen.
Ohne den Blitzrechner gibt es die Hyperplay-Infografik nicht.
Ach so,
kann ja. Ich immer an dieser Stelle.
Powered by Blitzrechner. Vielen lieben Dank, lieber Blitzrechner. Liebes Team von Blitzrechner, ihr arbeitet auch unbewusst an der Remigration mit, ob ihr wollt oder nicht. Und ihr könnt mit dem Blitzrechner ausrechnen, was ist das Potenzial im Einzugsgebiet. Und dann die Frage stellen, wie kann ich die versammeln, organisieren und zusammenbringen. Es reicht schon ein kleiner Vortrag, zum Beispiel eben einen Aktivisten einladen, einen Influencer einladen, Miro, oder auch einen Heimatkurier-Redakteur zum Beispiel anschreiben.
Was man auch machen kann, ist einfach gezielt die Dämonisierung, die versucht wird aufzubauen, im Alltag zu durchbrechen, indem man sich Schritt für Schritt in seiner gewohnten Umgebung, sei es auf der Arbeit, im Sportverein oder sonst wo, als AfD-Wähler bekennt, als potenzieller, als jemand, der den Ideen der AfD, die Position der AfD etwas abgewinnen kann, je nachdem, welche gesellschaftliche Stellung und Autorität man im unmittelbaren Wirkungskreis hat. Beispielsweise, wenn man Apotheker ist oder Arzt und hat man natürlich eine gewisse soziale Autorität. Das bringt auch dazu bei, dass andere Leute sehen, na gut, wenn der Herr Doktor das sagt oder wenn diese und jene Person das sagt, dann kann das ja nicht so schlimm sein alles. Ja. Natürlich muss man ja auch sich selbst schützen, seine Privatsphäre schützen. Jeder sollte abwägen, was in seinem eigenen persönlichen Dasein möglich ist. Aber genau diese Schritte sind auch sehr, sehr wichtig. Die Verankerung, die Normalisierung, die Entdämonisierung. Weil dann werden sich Verfassungsschutz und linke Journalisten in Zukunft noch stärker die Zähne ausbeißen. Und die ganze Propaganda wird in ihr Gegenteil verkehrt.
So können, wenn die Leute das machen, dem stimme ich nämlich völlig zu, von diesen 12,7 Millionen die Menschen von wandelnden, aber insgeheimen Wahlstimmen, deren Potenzial sich erst 2025 entfaltet, zu lebendigen Visitenkarten werden, die im Hier und Jetzt einen Normalisierungseffekt haben. Lieber Philipp, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke allen Zuhörern und wir hören uns beim nächsten Mal.